Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 106. Wir sitzen zu dritt am heutigen Stammtisch, lieber Alex. Ich muss sagen, wir haben viele Nachrichten bekommen, nachdem klar war, wer mit uns heute so ein bisschen über die Löwen schnackt und so ein bisschen nicht nur in Erinnerungen schwelgt, sondern auch so ein bisschen die ein oder andere Einordnung vornehmen wird. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock.
Ja, natürlich. Was willst du mehr? Marius am Podcast-Stammtisch. Servus, Marius Wilsch. Hi.
Servus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich jetzt auch, über dreiviertel Stunde, ein bisschen über die Löwen zu philosophieren und für mich einfacher jetzt nach der Zeit ein bisschen freier drüber zu reden und schauen wir mal, wo es uns hinführt.
Wir machen jetzt kein Geheimnis draus, dass wir genau darauf auch spekuliert haben. Na, also nach, in deinem neuen Leben angekommen, glaube ich, ist es vieles anders und vieles vielleicht leichter, vielleicht manches auch schwerer. Werden wir vielleicht auch darauf zu sprechen kommen. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen sowohl natürlich einen ganz, ganz großen Wilsch-Teil, wir machen natürlich auch Aktuelles heute. Wir sind spontan, wie ihr alle wisst. Es ist gerüchteweise bereiten wir uns auf Podcast-Folgen vor. Das ist aber natürlich nur ein Gerücht. Wir nehmen am Dienstagabend auf, es ist 18:07 Uhr, nur falls jetzt irgendwas passiert, noch eine Pressemitteilung passiert, das ist der Stand, mit dem wir arbeiten. Es ist ja momentan schon so, dass man im Löwenkosmos so ein bisschen überholt werden kann. Bevor wir aber richtig einsteigen, Marius, wir haben dich vorgewarnt, doofe Wortspiele, es wird nicht das letzte bleiben wahrscheinlich, das Risiko muss man hier leider bei uns eingehen.
Aber ganz wichtig. Diese Wilsch-Wortspiele hat er bestimmt noch nie gehört vorher.
Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mal ab und zu mal was gelesen, aber irgendwie jetzt in 16 Jahren Laufbahn habe ich da noch nie irgendwie in der Hinsicht was gehört. Oder außer privat oder so. Da bist du jetzt mit der Erste eigentlich, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, aber gut.
Bin gespannt, wo wir noch heute hin galoppieren. Die wichtigste Frage, mein Guter. Jetzt bist du erst seit kurzem nicht mehr Fußballprofi und jetzt fragen wir ganz die doofste Frage tatsächlich an den Journalisten ist immer, wie geht's dir?
Ja, ehrlich gesagt, immer noch bescheiden, immer noch schmerzhaft. Im privaten Leben natürlich okay, im Alltag und so geht's mir ganz gut. Aber ich habe jetzt vor 2 Wochen war es, glaube ich, eine Benefizspur gehabt mit den Sternstunden hier in der Region und war echt, muss ich sagen, richtig schlimm wieder, habe Schmerzen gehabt und jetzt im Dorfverein bei mir daheim habe ich ein bisschen jetzt so ab und zu mal Training geleitet und da machst du mal ein paar Passübungen mit und so und da merke ich schon noch ganz schön, also es ist eigentlich keine Besserung jetzt zu den letzten Wochen und Monaten. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, aber für mich kein Problem. Solange es Radlfahren geht, solange ich laufen kann, ist es für mich jetzt kein Thema. Aber Stand jetzt bestätigt es nur mein Entschluss vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten. Ja, genau.
Das heißt aber, du kannst es trotzdem nicht lassen, aus den Erzählungen entschlossen.
Nein, irgendwie nicht. Ich habe ja schon wieder Einladung jetzt für September für die Sternstunde in Erlbach spielen. Der Jan hat mich angerufen, der Mausberger Jan, für die Löwenlegenden, ob ich da zum Horn bin, was ich natürlich unbedingt machen möchte, unbedingt. Aber ich habe zu ihm gesagt, lass mal im Juli noch rübergehen und im August reden wir nochmal. Das möchte ich unbedingt machen. Ich kann es natürlich nicht lassen, aber jetzt nochmal irgendwo im Verein anzufangen, ist dann jetzt nicht mehr annähernd geplant. Genau. Aber für solche Aktionen bin ich zum Home, schmeiße ich mir halt dann nochmal kurz was ein. Ich habe Erfahrungen damit.
Und der Schmerz genau. Kann man denn, wie viel kann man denn verraten von der ärztlichen Seite? Also ich gehe mal davon aus, bist du noch regelmäßig in Behandlungen? Gibt es irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, Fingerzeige oder irgendwie einen Fahrplan oder Vermutungen, wie es jetzt da auf der Ebene weitergeht bei dir?
Na, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen weggekommen davon, von ärztlichen Begleitungen. Die letzten 2 Jahre war ich gefühlt durchgehend bei irgendwelchen Ärzten oder irgendwelchen Physiotherapeuten, irgendwelchen Wunderheilern, egal wo, im In- und Ausland. Deswegen habe ich jetzt bewusst einmal jetzt hier mal einen Cut gemacht und gesagt, jetzt lass mal das Ganze, das soll jetzt mal in Ruhe, sich ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich habe nicht mehr die Belastung und was jetzt dann schlussendlich daraus wird, das wird man dann sehen im Laufe der Zeit. Ich sage mal so, Zeit heißt hoffentlich irgendwann mal gewunden.
Wo steht das Phrasenschwein heute?
Bitte?
Wo steht das Phrasenschwein heute?
Das war ja, die erste Phrase. Das war die erste Phrase, gell? Ah, ja.
Aber das ist bei uns, also selbst wenn wir keinen Ex-Profi da sitzen haben, das ist bei uns, also wenn wir Phrasenschwein hätten, dann
wären wir arm.
Ja, ja, ist glaube ich.
Wär ein dickes Phrasenschwein wäre
das. Das Problem ist auch, womit würden wir ärmer werden? Mit der schlechten Wortspielkasse oder mit den Phrasen? Oder deswegen haben wir beides nicht. Das okay, wäre ein blankes Risiko.
Also kann ich weiter ein bisschen zu Gas geben, oder? Also muss ich da nichts für
Vollgas.
Am Ende. Okay, gut.
Nee, da musst du nicht den Kopf in den Sand stecken oder so. Nee.
Okay, sehr gut, sehr gut.
Du hast vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, heute kleine Radtour gemacht. Du hast vorhin auch gesagt, laufen geht, also so die allgemeine Betätigung haut hin. Bist du schon wieder in deiner Heimatgemeinde, da, wo du auch herkommst? Also, ich sag mal, die Metropole Pfenningbach, hat sie dich jetzt endgültig wieder?
Ja, noch nicht komplett. Da wohnen nur meine Leute. Wir sind tatsächlich 5 Minuten weiter weg eingezogen in Passau-Kulbruck. Das ist ein Stadtteil von Passau.
Ich habe es mir fast schon gedacht, ehrlich gesagt, weil du hast hinten dein Fenster offen und ich habe mir gedacht, ich kenne diesen Wohnkomplex.
Ohne Schmarrn.
Ja, da ist das eine größere Wohnanlage,
ja,
oder?
Ja. Ja, 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 genau.
Die Balkone kenne ich.
Ja, genau, ja. Das ist direkt neben der Hauptstraße da an der Neuburger.
Ja, ja.
Kennst du, oder?
Mhm.
Genau, das sind 5 Blöcke und da sind wir jetzt seit 1.7. und fühlen uns pudelwohl eigentlich. Und das Erste, was wir gemacht haben, natürlich haben wir uns E-Bikes zugelegt, weil es ist eine geile Lage. Bis gleich im Neuburger Wald. Wir fahren mal zu meiner Leute eine Viertelstunde nach Pfennigbach mit dem Bradl und in Stadorbe fast 10 Minuten. Genau. Und Pfennigbach hat mich tatsächlich wieder, ja. Die Gloria steht halt auf in der Früh und sagt jeden Tag, ich will zur Oma, ich will zur Oma. Und dann sagen wir immer, ja, jetzt warten wir ein bisschen, weil die muss auch arbeiten und so, Opa nicht da. Und Nachmittag sind wir gefühlt 5-mal in der Woche sind wir in Pfennigbach bei meinen Leuten.
Ganz interessante Frage, die haben wir natürlich von vielen Fans auch bekommen. Was machst du jetzt eigentlich, nachdem du nicht mehr als Profi gegen den Ball trittst? Wie viele vielleicht wissen, du hast, wie Stefan Lex, Sportmanagement studiert an der Fernuni in Düsseldorf, wenn mich jetzt nicht genau alles täuscht.
Mhm.
Und das ist aber auch schon, also das, der Abschluss ist schon ein paar Jahre her. Bin genau. Ich da richtig informiert?
Vor 3 Jahren ungefähr, ja.
Ja. Mhm. Und du hast in einem Interview mal gesagt, im Herbst wird es wahrscheinlich beruflich in eine Richtung gehen, fernab des Profifußballs. Ist die denn auch schon fernab des Profifußballs?
Die Entscheidung oder was meinst
du? Ja. Wo es dich jetzt hintreibt, was du machst, ja, oder wo du hinarbeitest?
Fernab, die ist weit, weit, weit fernab des Profifußballs. Also das ist noch nicht, schlussendlich ist noch nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass ab 1.10. dann soweit ist. Ich habe die Woche nochmal kann ich glaube sagen, einen wichtigen Termin. Und ja, aber jetzt lasse ich das auf mich zukommen. Also ich habe jetzt da keinen so Stress. Ich lasse das jetzt mal erstmal abkommen hier in der neuen Heimat, in der neuen alten Heimat. Mit der Frau, mit dem Kind, ist natürlich auch nicht so einfach gewesen. Na, die kommen ja nicht von hier und wir sollen uns jetzt mal in Ruhe einleben. Aber ab 1.10. gehe davon aus, zu 95% geht es in einen neuen Beruf, weit fernab des Profifußballs weiter.
Jetzt kommt natürlich die Frage, welche ja, welche Passau-Eisdiele übernimmst du?
Ich war tatsächlich halt in der Eisdiele in Passau. Puro Gelato, kann ich nur empfehlen.
Oh ja, sehr gut.
Sehr gut.
Beste Eisdiele.
Aber
Hashtag kostenlose Werbung.
Ja, brauchen wir nicht reden, aber das gehört dazu, weil die haben es verdient. Da habe ich natürlich dann keine Chance, wenn ich da in der Eisdiele-Schiene eingetan. Nein, es ist in der Versicherungsbranche dann wahrscheinlich, genau. Das ist der Stand jetzt. Was ich mir gut vorstellen kann, weil man doch mit Kunden in Kontakt ist und ja, ich glaube, ich da vielleicht ganz gut hinpassen darf, was dann schlussendlich dann rauskommt, ob es dann das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber dafür bin ich am Anfang meiner beruflichen Karriere.
Eben.
Und schauen wir mal, ob das was ist für mich.
Da muss ich eine Frage von einem unserer Hörer kurz, den muss ich tatsächlich noch reinwerfen, weil dieses Thema Eiskaffee, damals in Schweinfurt von deinen Schwiegereltern, das ist, glaube ich, bekannt. Ich glaube, das ist erstmal ad acta gelegt. Trotzdem genau. Die Frage, was ist deiner Meinung nach die beste Eissorte? Die Frage kam wirklich.
Ja, klassisch. Erdbeer, Zitrone. Also die klassischen Sorten, da bin ich absolut der Fan von. Halt was wieder der Erdbeerbecher.
Mm. Sehr gut. Mich kriegt man ja mit Bananensplit, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ah, Klassiker, aber auch nicht so mein Fall. Ich bin eher so der Fruchtige.
Ja. Bananen sind auch fruchtig. Hallo.
Ja, ich weiß nicht. Bananensplit, was ist denn drin? Nur Bananeneis und ein bisschen Schokosauce, oder?
Also es gibt immer so gefühlte Varianten. Also ich mag die klassische mit den Vanille-Eiskugeln eigentlich am liebsten. Dann gibt es die, die Vanille, Banane und Schoko auch noch mit reinpacken irgendwie. Ich bin immer ganz gerne straight mit der Vanille, dann Sahne oben natürlich drauf.
Ja, Sahne darfst du nicht vergessen. Ja.
Das muss, man, ich habe es auch schon mal gesehen, dass man so ein bisschen Eierlikör oben drüber macht. Und das fand ich
ganz spannend. Ja, dann müsst ihr jetzt mal drauf fragen, weil die hat den früher aus dem FF natürlich, beim elterlichen Betrieb in Schweinfurt. War die da aktiv? Genau.
Ah, ich glaube, wir müssen mal eine Bergfestfolge in der Eisdiele von deinen Schwiegereltern machen.
Ja, die gibt es leider nicht mehr. Das ist das Problem. Oh. Deswegen hat sich ja der Plan zerschlagen, weil der Schwiegervater ja früher aufgehört hat.
Ach so, okay.
Oh, ja, das, ja, okay, da haben wir jetzt natürlich eine Wunde aufgerissen. Das tut uns jetzt
leid. Nein, das nicht. Aber vielleicht wäre es in die Richtung gegangen, dann, wenn er es jetzt noch hätte.
Naja, sag mal so, du bist jetzt gerade mal 32, also ich sehe noch viele Möglichkeiten bei dir.
Ja. Deswegen Anfang meiner Karriere, beruflichen Eben. Karriere.
Eben, Wendepunkt. Und an diesem Wendepunkt gucken wir natürlich jetzt ein ganz klein bisschen zurück auf deinen alten Arbeitgeber. Über den wollen wir auch reden, bevor wir nachher nochmal eintauchen.
Da muss ich wirklich jetzt einmal das Fenster zu machen, wenn wir über die Löwen reden. Aber nicht, weil es über die Löwen geht, sondern weil es sauheiß ist. Da. Da lass ich mal ein bisschen runter.
Genau, Fenster zu machen, das hört ja keiner zu.
Ja, genau. Vor allem der Alex kennt die Blogs.
Ja, das ist gefährlich. Gefährliches
gefährlich.
Jetzt. 119 Pflichtspiele hast du für 60 München gemacht, für die erste Mannschaft, ganz wichtig. Du hast zwei Buden gemacht, 8 Vorlagen, 23 gelbe Karten, kein Platzverweis dabei. Das haben wir hier am Stammtisch bei anderen Ex-Löwen schon anders gesehen. Da mussten wir quasi so ein bisschen nachbohren. Was war da denn los? Nein, das müssen wir bei dir gar nicht. Mir ist eine Sache tatsächlich aufgefallen, und die ist sehr schade, weil du hast deine zwei Buden nicht vor vollbesetzten Grünwalder Rängen machen dürfen. Ich habe es mir extra rausgesucht, welche beiden Buden das waren.
Da hast du nicht lange gebraucht, oder?
20.08.2019 im Toto-Pokal beim TV Eigelsbach. Beim 11-1 hast du das 4-0 gemacht. Also
totaler Flugkopf voll.
Ja.
Ja.
Und der zweite war zwar im Grünwalder, allerdings Geisterspiele am 10.10.2020 beim 4-1 gegen Lübeck. Hast du den wichtigen Ausgleich erzielt?
Ja, Spieler des Spiels warst du damals.
Ja, und jetzt kommt
nämlich Spieltags sogar.
Das, was ich viele sogar, nicht wissen.
Ich habe einiges noch mehr gekriegt, genau. Es kommt vielleicht jetzt.
Weiß ich nicht, ob das jetzt kommt. Ich sag nur, das FIFA-Team der Woche bei FIFA 21, du warst einer... Ja, von gar nicht mal so extrem wenig Löwenspieler, die diese Player-Card bekommen haben.
Haben echt einige gekriegt, ja. Aber in dem Moment, also zu dem Zeitpunkt, wo ich die gekriegt habe, glaube ich, war noch keiner dabei.
Na, ich glaube es nämlich auch. Also das war FIFA 21 damals und in derselben Woche ganz namhafte Preisträger, unter anderem Sergio Ramos, Martin Hinteregger, Roberto Firmino. Ich habe mir die Seite nochmal aufgemacht, damit man mal so guckt, wer ist denn sonst noch alles dabei? Martin Ødegaard, dann haben wir sinnigerweise einen Spieler namens Corona.
Haben wir ja gelesen.
Christian Eriksen, auch nicht schlecht, war auch in der Woche mit dabei. Kyle Walker, wenn ich das hier richtig sehe. Olivier Giroud, also das ist schon...
Illustrer Kreis und dann der Wilsch aus Pfennigbach natürlich mit am Start. Ja. Aber der war cool. Stell im Keller das Ding, ich habe keine Verwendung. Meine Frau sagt, das passt nicht einer. Ich will es schon immer in der Wohnung platzieren, aber ich habe gesagt, irgendwann später mal, wenn ich irgendwann vielleicht einmal so eine Art Fitnessraum oder so haben sollte, dann kannst du eine.
Wenn der Ehemann schon mal so eine Pfennig-Gurde Woche hatte, dann muss man das doch bitte irgendwo verewigen. Apropos verewigen, Alex, du hast von Anja und mir zur Hochzeit ein Löwentrikot mit Jahreszahlen und eurem Namen bekommen. Wie hängt das schon?
Es steht. Also ich sehe es hier, aber ich habe es noch nicht geschafft aufzuhängen. Aber es wird bald seinen Platz im Büro finden. Versprochen.
Ach ja, Glückwunsch, ne? Ich war jetzt gar nicht so lange her.
Danke. Ja, fünf Wochen.
Wie lange ist es jetzt her? Fünf Wochen?
Fünf Wochen, ja.
Naja.
Und wie war es? War goldene Hochzeit.
Was? Ja, also wir sind ja extra da angereist und haben hier die Bergfestfahne hochgehalten.
Wo habt ihr gefeiert?
Auf Gut Hötzing. Sagt wahrscheinlich nichts. Das ist bei Karm in der Nähe.
Ah, okay.
Zwischen Karm und Roding. Idyllisch.
Okay, sauber. Sehr
Idyllisch.
gut, sehr gut.
War schön, ja.
Ja, das war ein rauschendes
Feucht,
Fest.
feucht, fröhlich, oder?
Ja.
Ja, ja, durchaus. Aber ich sag mal so, bei mir ja mit so einem Mann dabei, also irgendwann war halt dann Schicht im Schacht. Aber
ja, ja.
Bis dahin haben wir, glaube ich, war schön. Gab interessante Gespräche. Aber jetzt sind wir abgekommen.
Jetzt haben wir schon Werbung gemacht für eine Eisdiele in Passau, für eine Hochzeitslocation im Landkreis Cham. Also es läuft.
Ja,
mega. Überhaupt kein Thema. Alex, machen wir noch schnell Werbung in eigener Sache?
Ja, das
machen wir schnell
doch,
uns rein.
Machen wir doch gerne. Stichwort neue Saison. Auch bei uns beginnt eine neue Saison. Wir gehen jetzt in die dritte volle Saison? Nee, die zweite volle Saison
ist
mit 60.
Die zweite volle, glaube ich. Was
uns gibt es seit 2,5 Jahren. Stichwort Etaterhöhung. Nee, wir wollen nicht den Etat erhöhen, aber mit der neuen Saison beginnen auch bei uns die Kosten wieder. Wir machen das ja hier in der Freizeit und wir nehmen kein Geld dafür, natürlich nicht. Wir schalten keine Werbung und so. Aber natürlich kostet es uns ein bisschen Geld im Jahr. Es stürzt uns jetzt nicht in den Ruin, aber trotzdem kostet es uns Geld. Und wer uns unterstützen will, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Schaut gerne mal vorbei bei giesinger-bergfest.de/support. Da findet ihr Links, wie ihr uns eine kleine Spende ins Sparschwein werfen könnt. Natürlich alles kein Muss, alles freiwillig.
Dann tauchen wir damit ein in den aktuellen Löwenkosmos und ich bin extrem gespannt natürlich auf die Expertise von Marius. Machen wir ein Thema ganz kurz. Es gibt noch nichts Neues an der neuen Geschäftsführerfront, ob es Horst Held wird oder jemand anderes.
Der Lex ist noch im Urlaub.
Und der,
ja. Der ist noch im Urlaub. Also.
Ja, hast du dich mit Stefan Lex ausgetauscht und gesagt, du, Lexi, das war doch was für dich?
Ich habe mit dem Lexi letzte Woche Kontakt gehabt, hat mir irgendeinen Spieler geschickt aus Dortmund, Duranville, irgendein Jungspund, 17 Jahre, 16 Jahre, der jetzt bei den Profis mit trainiert und dann hat er mal irgendwie den Link geschickt und ja, war ein Witz, weil wir früher Kickbase gespielt haben, wir zwei, und immer über den Spieler geredet haben. Und jetzt ist der hochgezogen worden und spielt anscheinend eine gute Rolle. Und dann habe ich gleich zum Lexi geschrieben, ja, das ist gleich der erste Amtshandlung. Ausleihen zu den Löwen, Spielpraxis bei den Löwen und dann kann er wieder als gestandener Spieler zum BVB zurück. Und er hat geantwortet, was hat er geantwortet? Nicht ausleihen, sofort kaufen. Also er ist schon voll im Bilde, glaube ich.
Gleich großdenken.
Ja, ja, gleich groß.
Ganz wichtig an der Grünwalder Straße, immer
ja,
großdenken.
Richtig,
richtig. Also, da gibt es bisher an dieser Front jetzt noch nichts Neues. Ich sag mal so, es hätte mich fast ein bisschen gewundert, wenn das so schnell irgendwie problemlos über die Bühne gegangen wäre. Marius, du grinst so ein bisschen. Du musst nichts dazu sagen, wenn du nicht möchtest.
Ich kann gerne was dazu sagen, aber das ist ja klar. Wenn so viel Köche verderben den Brei, sind wir wieder beim nächsten Wortspiel, aber es ist das Problem schon immer bei 60 gewesen, dass zu früh mitreden. Beispiel Heidenheim, Freiburg.
Ja.
Trainer, Manager haben das Wort, dann funktioniert's. Aber wenn zu viel dabei sind, die mitreden. Und das ist nun mal leider bei 60 jetzt der Fall, oder die letzten Jahre der Fall. Und es ist problematisch bei solchen Entscheidungsfindungen. Dann zieht sich das in die Länge. Abgelehnt, abgesagt.
Mhm. Ja. Nein. Ja, war das ein Thema, das auch in der Mannschaft immer mal wieder diskutiert wurde? Jetzt vielleicht nicht in der großen Runde, aber so im, ich sag mal, man sitzt ja doch mal beim Abendessen oder so mal zusammen und wird es auch ein bisschen aktiv mit diskutiert oder andersrum auch gefragt, wie sehr hat das die Mannschaft wirklich tangiert im Daily Business?
Ich muss jetzt sagen, jetzt eigentlich nicht so sehr tangiert, weil als Spieler hast du andere Themen in der Kabine. Da redst du nicht eigentlich, klar, redst du so einmal über so Entscheidungen, Sportdirektor, Trainerentlassungen, wer kommt neu als Trainer, liest natürlich Medien, aber eigentlich untereinander hast du andere Themen. Da geht es typische Fußballer-Themen eigentlich. Blöd, der Herrin, das ist das, aber solche Sachen wie, ja, wie früh jetzt da mitreden oder wie lange so eine Entscheidung dauert, eher nicht. Vielleicht in der Hinsicht, dass oftmals Sachen nach außen kämmer sind, aus dem innersten Bereich, das dann schon eher, also wie das sein kann. Und das waren dann eher so Themen, ja.
Aber so im Alltag, das Daily Business liegt auf dem Platz. Also.
So ist es, ja, eigentlich schon. Im Endeffekt hat sich jeder um sich, also natürlich hat jeder geschaut, dass er auf den Platz kommt gescheit und dass Erfolg da ist, ja.
Jetzt ist im Sommer ja wirklich ein riesen Umbruch passiert. Das war ja ein bisschen mit Ansage. Ich meine, bei dir hat sich ich sag mal, über längere Zeit angedeutet, dass deine Profikarriere wahrscheinlich sich dem Ende entgegenneigen wird. Du hast die Schambeinentzündung, die ja letztendlich leider bei dir, ich sag mal, die Blutgrätsche gemacht hat, hast du angesprochen. Jetzt ist im Sommer wirklich viel passiert. Erstmal ganz allgemein gefragt, mit wie vielen Kollegen hast du jetzt nach ihrem Abschied von 16 noch Kontakt auch gehabt? Also du warst jetzt ja auch länger da, das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Du warst jetzt ja wirklich über Jahre eine Konstante. Wie viel Kontakt hast du noch mit den Kollegen und warst du vielleicht bei dem einen oder anderen Abschied überraschter als bei dem anderen?
Also Kontakt habe ich jetzt nach meiner Zeit jetzt mit dem Lexi gehabt, halt natürlich jetzt mit denen, die aufgehört haben. Aktueller Kader, Greilinger und Lackenmacher. Hiller habe ich mal kurz geschrieben. Aber ich habe jetzt bewusst jetzt ein bisschen mal echt für mich versucht, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber das, ja, viel gibt es ja nicht mehr, die dann eigentlich da sind, mit denen man viel zum Tor gehabt hat oder viel gemacht haben. Es ist so eine brutale Fluktuation jetzt hier in dem Jahr gewesen, wo ich echt mal gestern geschaut habe auf dem Mannschaftsfoto, mit wie viel habe ich eigentlich tatsächlich noch gespielt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Und was war deine zweite Frage? Mit wem ich noch Kontakt hatte, war die erste.
Ja, und ob dich gewisse Abgänge oder Abschiede, die mit dir also, dann quasi die Grünwalder Straße verlassen haben, ob dich da der ein oder andere mehr überrascht hat, als du vielleicht vermutet hättest?
Also überrascht hat mich Landert und Skenderovic, brutal überrascht. Kobylanski eher nicht überrascht, weil es war ja dann letztes Jahr zum Ende der Saison schon so, die Mitteilung an ihn, sucht er bitte einen neuen Verein, und habt ihr schon mitgekriegt mit den Abfindungen und so, wird nur noch darum verhandelt, wie viel und ja. Aber Landert und Skenderovic hat mich schon sehr überrascht, und als ich vor 3-4 Tagen gelesen habe, dass Lackenmacher auf dem Abstellgleis ist, muss ich sagen, da hat es mir dann einen Vogel aus der Couch, jetzt einmal so deutlich sagen, weil das ist natürlich so krass in meinen Augen.
Aber wir kommen eine Sportlist. Die Anja springt doch noch mal kurz zu uns ans. Aus Termingründen war Anja, hat gemeint, alles könnte schwierig werden. Jetzt lassen wir sie mal kurz rein, weil ich glaube, die lässt sich es auch nicht nehmen, wenn der Mesh bei uns zu Gast ist. Jetzt gucken wir mal.
Ja, klar. Liebe
Anja, kannst du uns schon hören?
Logo. Ja, da sorry ist für den Delay.
Servus.
Das ist ein Stammtisch, da kann man sich einfach mal dazusetzen.
Ich habe mir gedacht, wenn,
kein Problem.
Wenn Marius da ist, kann ich später kommen.
Anja, fliegender Start, Anja. Was ist deine Meinung zu Finn Lakenmacher?
Ich bin ja Fan von Finn Lakenmacher.
Weiß ich.
Aber nur für seinen Körper, oder?
Oh, das ist gemein.
Aber die Wahrheit.
Ich finde den gut, ich finde den jung, ich finde, man sollte den behalten. Fertig. Der hat uns den Arsch gerettet, als alle anderen nicht getroffen haben. Und ich finde, man sollte auf so einen Jungen aufbauen. Und ich möchte da eigentlich gar nicht drüber nachdenken, dass der geht, weil was wollen wir denn noch alles loswerden?
Ja, also ich muss auch sagen, da muss ich fast schon deutlich werden. Ich verstehe nicht, wie man dann aus Trainersicht dann einen Spieler abgeben will, der im besten, also entwicklungsfähigen Alter ist, Anfang 20, der jetzt seine erste Saison hinter sich gebracht hat, in einem Traditionsverein, wo der Druck enorm ist, der hat davor bei Havelsee gespielt. Jetzt in seiner ersten Saison schießt er 8 Tore, macht 5 Vorlagen, hat brutales Entwicklungspotenzial, und dann gehe ich so mit einem Spieler um, wechsle ihn nicht in der Halbzeit ein mit allen anderen, lasse ihn auf der Bank schmoren. Ich habe das schon mitgekriegt, dass der Trainer nicht auf ihn steht, so letzte Saison, wo er gekommen ist. Und so ein Spieler braucht einfach Selbstvertrauen. Der braucht vom Trainer Vertrauen, und dann performt er auch. Aber wenn ich den Spieler links liegen lasse und nicht mit ihm rede, ja gut, dann ist es natürlich schwierig. Und der Finn ist ein Spieler, der braucht das Vertrauen. Und ja, jetzt soll er sich verpissen. Also muss ich schon sagen, also das da werde ich echt, also das kann ich null verstehen, sowas, so eine Entscheidung von Trainersicht. Das ist einzig und allein Trainersicht, weil es ist ja kein anderer Entscheider mehr da.
Zumal in einer Situation, wo du im Sturm ja jetzt nicht unbedingt breit aufgestellt bist. Also du machst dir drei Wochen vor Saisonstart ein Fass auf, nach dem Abgang von Skenderovic zusätzlich, dass du wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wen sie in der Hinterhand haben, du musst ja fast jemanden in der Hinterhand haben, wenn du so mit deinen Stürmern umgehst.
Ja, ist so. Ich kann dazu jetzt auch nichts sagen. Jetzt haben sie einen Soleimani geholt, einen Stürmer, nicht unbedingt ein Stoßstürmer, kann auch eher über Außen oder über Zehen kommen. Er ist im Endeffekt der einzigste Stoßstürmer vorne auf der Neun, der Kopfballstärke mal ins Spiel reinbringt oder mal Bälle festmacht. Das sind halt so Themen. Klar, hat er oft auch Spiele drin gehabt, wo er jetzt ein bisschen untergegangen ist und nicht so performt hat, aber er ist Anfang 20. Es ist seine erste richtige Saison bei so einem Verein mit der Erwartungshaltung und dem Druck. Und ja, die werden sich schon was dabei denken. Aber aktuell schaut es nicht dabei aus, dass da irgendein Plan dahinter wäre, meiner Meinung nach.
Ich meine, das muss
Ja,
man
vor
ja,
allem.
Entschuldigung, das muss man ja eigentlich interpretieren, dass hinter solchen Entscheidungen ein gewisser Plan steckt, eine Spielidee. Ich brauche diesen Typ Spieler und diesen Typ Spieler nicht. Jetzt lassen wir dahingestellt, ob Finn Lakenmacher noch bleibt oder noch geht. Das ist ja momentan komplett offen. Also, der Vertrag läuft auf alle Fälle noch ein Jahr. Das heißt, wenn man ihn abgibt, also entweder du machst das über eine Vertragsauflösung oder es fließt nochmal Ablösesumme. Dementsprechend können wir vielleicht das Thema Ablösesumme, können wir auch gleich nochmal
Aber
ein kurzes Wort danach verlieren. Sorry.
ich frage mich dann, welchen Spielertyp Jakobacci sucht, weil Skenderovic ist ja
Hm.
auch gegangen, weil er offenbar keine Perspektive gesehen hat. Finn
Hm.
Lakenmacher sieht Jakobacci auch nicht den richtigen Stürmer. Also wen willst du holen vom Typ her? So einen Typ Sascha Mölders oder
Aber
Kutschke.
ich find das allgemein sehr schwierig, weil ich kann doch nicht nur auf einen Spielertypen setzen. Ich habe doch unterschiedliche Spielertypen, die danach eine vollkommene Einheit bieten, dass ich als Trainer verschiedene Spielertypen einwechseln kann, auf die sich der Gegner gar nicht so schnell einstellen kann, weil sie unterschiedliche Sachen können. Von dem profitiere ich doch. Und also wie gesagt, du hast es ja auch schon angesprochen, der Junge ist Anfang 20, der muss in meinen Augen keine Drittligasaison bei 1860 München auf 120% Top-Level spielen. Der darf auch mal verkacken. Das ist in Ordnung. Der muss lernen, damit der nächste Saison noch besser ist.
Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass der Finn auch ein extrem gutes Standing hatte. Also bei den Fans sowieso. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört von seiner Art und Weise, von seinem Auftreten. Sehr unaufgeregt, trotz seiner jungen Jahre, aber auch irgendwie, er weiß, was er kann, er weiß, wo er noch arbeiten muss. Und den Eindruck hatte ich tatsächlich auch innerhalb der Mannschaft so ein bisschen, oder? Also der hatte schon ein gutes Standing.
Wahnsinniger Teamplayer. Also der kam mit jedem gut aus. Auch vom Naturell her ein bisschen so, ja, introvertierter am Anfang, aber mit der Zeit jetzt aus sich herausgekommen und er hat sich, sage ich jetzt schon, Vergangenheit, er fühlt sich ja pudelwohl in München. Er wohnt mitten in München, er ist mit Hiller Best Friends, er hat Freunde, also das ist, er will ja hier bleiben. Es ist ja nicht so, dass der Spieler gehen will, dass der jetzt halt sagt, ja, ich sehe hier keine Perspektive oder der will sich hier durchbeißen. Aber der Verein plant was anderes. Und ein Spieler, der letzte Saison, glaube ich, gefühlt zu jeder Drittligist hätte ihn mit Handkuss genommen. Er hat Angebote von Zweitligisten gehabt, entscheidet sich dann für 60. Und dann gebe ich den Spieler nach einem Jahr ab. Also ich verstehe den Sinn jetzt nicht dahinter. Klar, wenn jetzt der Trainer damit nicht einverstanden ist mit ihm oder irgendein zwischenmenschliches Problem vielleicht mit ihm hat, kann ja durchaus auch möglich sein, muss natürlich das adäquat ja wieder ersetzt sein. Also finanziell natürlich mit Ablösesumme. Natürlich, der Junge hat ein Jahr Vertrag, er ist im besten Alter, da muss was fließen. Und dann muss ein Spieler kommen, der also meiner Meinung nach deutlich besser ist wie er. Und sehe ich jetzt in den Soleimani nicht unbedingt, wenn ich ehrlich
Es
bin.
ist halt auch ein anderer Typ Spieler. Nochmal
Ja,
ganz kurz
richtig,
zu Finn
ja, klar.
Lakenmacher. 35 Drittliga-Einsätze, 8 Buden, 4 Vorlagen. Das ist jetzt für eine erste Saison, Anfang 20, erster großer Verein. Das ist okay. Also
Finde
da
ich auch,
gibt es nicht so viel zu meckern. Klar, da waren noch
zumal
ein
mit der
paar Chancen mehr
Voraussetzung.
dabei.
Er ist ja
Ja, klar.
als zweiter Stürmer gekommen hinter Marcel Bär. Und dann musst du aus der kalten Hose quasi als Stammstürmer und als Hoffnungsträger in der Offensive einspringen. Es ist ja nochmal was anderes. Also das muss man schon
Ja,
anders bewerten.
und meiner Meinung nach hätte er anders performt, wenn er Vertrauen kriegt hätte vom Trainer. Also wenn der Trainer mit ihm einfach mal, keine Ahnung, ab und zu mal ihn zur Seite genommen hätte, aber das ist ja nicht passiert. Ja, zwischenmenschlich, glaube ich, hat es nicht, oder passt es nicht. Meiner Meinung nach hat die letzten Abgänge mit Lannert und Skenderovic, da kannst du jetzt halt sagen, sehen keine Perspektive. Trainer, weiß nicht, plant nicht mit denen aber ich habe halt das auch mitgekriegt, dass es da Probleme gab, auch im zwischenmenschlichen Bereich, zwischen Trainer und der Mannschaft. Also, kann man ja so sagen, ich hatte jetzt keinen richtigen Bezug zu den Trainer und ich habe jetzt auch keinen in der Mannschaft gesehen, der als was Gegenteiliges dazu sagen kann. Also ja, komplettes Gegenteil zum Kölner, wenn man es jetzt mal so sagen kann, von dem Art zu ja, mit der Mannschaft, Mannschaftsführung, Coaching, so in der Hinsicht, ja.
Da können wir
Naja.
vielleicht kurz ein Zitat einwerfen, was Maurizio Jacobacci vor ein paar Tagen gesagt hat, das ein bisschen auch an Michael Köllner erinnert hat, der ja auch so in seinen letzten Monaten immer wieder ja so öffentlich die Mannschaft ein bisschen angezählt hat und gesagt hat, wenn Spieler XY nicht kommt, dann sind wir nicht konkurrenzfähig für das, was wir erreichen wollen. Und Jacobacci hat es ja ähnlich geäußert, er hat gesagt, ich kann noch nicht die Startelf bestimmen, es fehlen noch so viele Spieler, die hoffentlich dazukommen. Ich bin da positiv gestimmt, wenn diese Spieler dazukommen, wird das Team ein ganz anderes Gesicht zeigen. Es fehlt schon noch eine gewisse Qualität, ob das hinten ist oder vorne. Marius, was macht es mit einer Mannschaft, wenn man solche Aussagen liest? Oder macht es überhaupt was mit einer Mannschaft?
Ja, er hat jetzt ja nicht speziell auf einzelne Positionen. Also wenn da jetzt dazu, wie letztes Jahr, glaube ich, beim Kölner war da mal Zitat, achte Position, keine Qualität oder so ungefähr, da braucht unbedingt noch einen Achter, dann ist das nochmal was anderes, wie wenn jetzt der Jakobacci sagt, ja, vorne und hinten fehlt noch ein bisschen was. Das ist jetzt unbedingt nicht negativ jetzt auf die Mannschaft ausgerichtet. Also sage jetzt mal so, als Spieler macht jetzt das nicht unbedingt was mit dir aus, wenn es so allgemeinert, wenn es so verallgemeinert. Faktisch eins, also echt, also im taktischen Bereich und von der Anlage her finde ich ihn gut. Also war sehr akribisch als Trainer, Videoanalysen wahnsinnig lang und brutal detailversessen. Ja, aber das andere blieb ein bisschen meiner Meinung nach auf der Strecke.
Wie schwierig ist es eigentlich aus Spielersicht? Ich meine, das Transferfenster ist noch offen bis zum 2. September. Das kann sich also wirklich noch einiges tun. Bevor Valmir Soleimani und auch Moritz Schröter, können wir vielleicht noch ein, zwei Worte nachher da verlieren, jetzt verpflichtet wurden, hat der Münchner Merkur und die DZ verlauten lassen, es könnten noch 3 bis 5 Spieler kommen. Wenn wir jetzt mal vom Maximum ausgehen, hätten wir noch 3 zusätzlich, die jetzt noch kommen könnten, also bis zu 3. Wie schwierig ist diese mögliche dauerhafte Veränderung bis zum Ende August, Anfang September? Ich meine, ich weiß es nicht auswendig, aber hast du bestimmt schon, sind 5 Spiele, 6 Spiele schon durch? Wie schwierig ist es tatsächlich?
Ja, ich glaube schon brutal schwer. Also, wenn du überlegst, jetzt ist schon extrem mit dem Umbruch. Und die Mannschaft muss hier irgendwie einspielen, die muss hier irgendwie finden, die muss ja irgendwie mal, was ist jetzt sich einspielen und wenn dann irgendwann im August, wenn die Saison schon angegangen ist, nochmal 2, 3 dazukommen, ist halt schon auch fürs Mannschaftsgefüge auch intern schwierig. Wenn dann, keine Ahnung, einer dazukommt, Trainingslager vorbei, irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen schon lang vorbei, dann gibt's nichts mehr mit groß Einleben in der Mannschaft und so, da muss halt voll funktionieren. Und jetzt ist es so, ich hoffe, dass die Mannschaft sich schnell findet, weil der Umbruch ist halt dieses Jahr schon gewaltig. Und ich hoffe, dass die Mannschaft die Zeit kriegt, ja, von den Fans, weil es ist nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, waren von Anfang an fast alle Neuzugänge dabei beim Trainingsstart. War ein bisschen eine andere Konstellation wie dieses Jahr. Die Jahre davor war es auch nur punktuell, glaube ich mal, wo später Spieler verpflichtet wurden. Ich kann mich nur erinnern, Erdmann, glaube ich, kam auch ein bisschen später, nicht zum Vorbereitungsstart. Aber in der Saison, also jetzt mit der Vorbereitung, schon bin ich gespannt. Also das ist schon nicht so einfach für die Mannschaft.
Ich finde es ziemlich schwierig. Also ich sag da immer aus meiner, also es ist ja jetzt nur Amateursport, aber wenn du so viele neue Spieler verpflichtest, musst du denen die ganze Hinrunde geben, um sich zu finden, weil die haben keine Zeit davor.
Ja, klar, die müssen sofort, muss sofort funktionieren,
Im
ja.
laufenden Betriebe, ja.
So ist es, ja. Aber deswegen sind so Sachen wie Trainingslager, das glaube ich, hat sich schon zusammengeschweißt. Ich gehe davon aus, dass es ja alles top anständige Jungs sind. Ich kenne jetzt die nicht persönlich, aber halt nur von, wenn wir gegeneinander gespielt haben, aber so was man mitkriegt, glaube ich, sind sie schon in Ordnung. Es ist jetzt kein Quertreiber dabei oder so, aber trotzdem ist natürlich für Mannschaft schon eine Herausforderung, so viel neu zu gehen. Bauen wir nicht drin.
Ein Wort noch zu Miroslav Skenderovic. Der hat im Gespräch mit der Bild gemeint, dass die Löwenbosse ihm mitgeteilt hätten, dass sie seinen Stürmertypen nicht mehr brauchen und dass man sich trotz einer guten Vorbereitung dann schnell auf eine Trennung geeinigt hätte und noch vor der Vertragsauflösung hätte es den Kontakt zum HFC, also zum heimischen FC gegeben. Das heißt aber auch erst Vertragsauflösung. dann Nägel mit Köpfen gemacht mit dem HFC, was heißt, also da ist auch dann keine Ablöse geflossen, wenn ich das jetzt so richtig einordne.
Es zeigt aber auch, wie dringend 60
schwer, ja.
Zeigt auch, wie dringend 60 diesen Spieler loshaben wollte. Also
ja, klar.
Sie haben quasi den Verlust der Ablösesumme in Kauf genommen, um den Spieler loszuhaben. Also das
spielt. Du sparst das Gehalt ein, aber
ja, aber
wird es aber auch nicht die, ich sag mal, nicht meine ich jetzt nicht respektierlich, aber das würden jetzt nicht die Monstersummen gewesen sein, die du dadurch einsparst.
Einen Monat länger hättest du ihn dir schon leisten können, wahrscheinlich.
Ja, das schon, aber die sieht halt immer, dass das einzig und allein Trainerentscheidung war. Der Trainer hat ihn nicht geholt, der Trainer war halt nicht überzeugt von ihm und dann will er den Spieler loswerden. Genauso wie alle anderen eigentlich, die wo jetzt gegangen sind oder Verträge ausgelaufen sind oder auch Lannert, kannst du alle durch die Bank aufzählen. Das sind alles Spielertypen, mit denen der Trainer nichts anfangen kann.
Das heißt aber jetzt tut es eigentlich doppelt weh, dass es keinen Sportdirektor gibt. Weil der Trainer natürlich alleine entscheiden kann eigentlich.
Es scheint so irgendwie gerade im Moment, dass einzig und allein der Trainer dafür verantwortlich ist. Kann man nicht vorstellen, dass jetzt Finanzgeschäftsführer Pfeiffer da jetzt groß die Expertise an Spielermaterial da zur Verfügung hat und da auf Scouting-Tour geht und kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ja. Deswegen.
Was ja per se auch gar nicht sein Aufgabengebiet letztendlich ist.
Richtig, ja. Und auch Anthony Power, was man auch immer wieder aus Spielerkreisen oder aus Medienkreisen hört, dass er verantwortlich ist für Spielerverpflichtungen, durchaus möglich führt der Spieler Gespräche, Vertragsgespräche, weil es ist bei den letzten Spielern, die dazukommen, sind im Sommer auch der Fall gewesen bei Einzelnen, aber ja, kennt halt die dritte Liga jetzt auch nicht so aus dem FF, sage ich jetzt einmal vorsichtig formuliert. Deswegen wäre es halt so wichtig gewesen, dass du eigentlich auch sofort einen Sportdirektor im Anschluss hättest. Oder weil was bringt dir jetzt ein Sportdirektor? Jetzt sind alle Spielverpflichtungen eigentlich schon durch und das ist schon vorbei jetzt. Jetzt kann eigentlich nur noch Blacksack beim Training zuschauen.
Oder halt dann ab Herbst halt Vertragsgespräche schon mal führen. Also es geht, dann geht es aber nicht mehr um ein Team zusammenzustellen, sondern dann geht es erstmal ums Team verwalten und dann schon die quasi nächsten Schritt planen. Also
schon.
Ja.
Ist so.
Schwierig. Zumindest wurde der Etat ein bisschen aufgestockt. Das heißt, anscheinend hat man nochmal finanziell so ein bisschen einen Spielrahmen. Das lässt jetzt hoffen aus Löwensicht, dass da noch ein bisschen was geht. Es ist halt extrem schwer, dieses 60 München einzuordnen. Es ist gefühlt jetzt eine Saison, die zur Wundertüte wird. Ich halte alles tatsächlich.
Zwischen Platz 1 bis 20 ist alles.
Ja. Drin.
Und ich meine, Marius, es nickst du auch und es bist du einer, der quasi jetzt frisch raus ist, aber muss sich doch auch für dich ein bisschen seltsam anfühlen, oder? Oder hast du ein Bauchgefühl, wo das jetzt irgendwie hingeht?
Nee, überhaupt nicht. Aber das könnte vielleicht halt der Vorteil sein, also dass die Mannschaft eigentlich nur überraschen kann, weil letztes Jahr war eine ganz andere Ausgangssituation. Dieses Jahr ist es die Ausgangssituation, dass der Mannschaft aktuell von außen eher wenig zugetraut wird, wobei das nicht unbedingt schlecht sein soll. Die Mannschaft hat sicherlich nichts mit den hinteren Plätzen zum Tor. Dafür ist ja die Qualität von den Neuzugängen viel zu gut. Also das glaube ich niemals, dass die Mannschaft hinten reinrutscht. Da lehne ich mir jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber ich sehe aber irgendwie auch noch nicht so die Qualität für ganz oben. Deswegen glaube ich, braucht man aktueller, wäre jetzt der Verein, glaube ich, meiner Meinung nach gut beraten, wenn er keine irgendwelche Ziele rausposaunt, so wie letztes Jahr, weil das bricht das Knack im Nachhinein. Es ist einfach unnötig, das ist was für die Medien, aber da muss ich halt einfach mal mich hinstellen und sagen, wir haben eine neue Mannschaft, wir lassen das jetzt mit den Zielen. Das ist einfach, die Mannschaft muss sich finden, die Mannschaft muss ein Team werden und dann schauen wir weiter, dann können wir uns vielleicht im Winter nochmal unterhalten. Aber dass du von Anfang an irgendwas da rausposaunst, so wie letztes Jahr, ist meiner Meinung nach nur unnötiger Druck auf die Mannschaft und Erwartungshaltung von Seiten der Fans und Medien.
Das führt uns gleich zu einem kleinen Rückblick. Drehen wir mal die Uhr 12 Monate zurück. 60 war großer Aufstiegsfavorit, teilweise sicherer Aufsteiger in den Augen von manchen Experten. Es kamen auch ein paar Fragen rein. Wir haben ja vorab um Fragen gebeten, unsere Hörer, und da kamen einige, die in diese Richtung gegangen sind. Zum Beispiel Julian Wagner schreibt, warum ist man letzte Saison so eingebrochen nach dem sehr guten Start mit 5 Siegen in Folge? Von außen betrachtet immer noch ein Rätsel, dass es auf einmal diesen Knick gab. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Gefühlswelt der letzten 12 Monate?
Ja, ich verstehe, dass das die Fans interessiert. Also ich weiß nicht, wie oft wir die Frage schon gehört haben, glaube ich, damals oder im Laufe der Saison. Deswegen ist es halt schwierig zu beantworten, weil es keine richtige Erklärung gibt, weil die Mannschaft war die gleiche. Danach war es jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft auseinandergebrochen ist in der Kabine. Oder das war, viele reden dann immer von Illertisten, von dem ersten Spiel, das war der Genickbruch. Ja, darf's nicht ausscheiden, war eine miserable Leistung, aber trotzdem passiert sowas. Das darf natürlich nicht passieren, aber Ingolstadt im Finale in Illertissen ausgeschieden. Wie oft sieht man im Pokal, dass die klassentiefen Vereine aufgekommen, es ist eine gute Mannschaft gewesen. Trotzdem war es meiner Meinung nach, ja, es ist schwierig, da eine Erklärung zu finden. Ich weiß es nicht. Es kam dann der Herbst, wo man dann auch so als Mannschaft mitgekriegt hat, dass der Trainer schon gewackelt hat. Also das soll jetzt keine Ausrede sein, dass es die Mannschaft jetzt nicht unbedingt tangiert hat, aber du kriegst es trotzdem mit. Du kriegst trotzdem mit, wenn die Fans Banner hochhalten, Trainer trainieren und sollen sie nicht zu irgendwelchen politischen Themen äußern. Und das war, glaube ich, ja, nicht unbedingt förderlich jetzt so für die Ruhe im Verein. Und dann kam das irgendwann in so einer Negativstrudelrei und haben dann auch meiner Meinung nach Typen gefällt. Einfach ein Typ wie Sascha oder ich sage jetzt mit Abstrichen ja an Erdmann, weil ich finde halt so Typen, die ja solchen Sachen als Ruder rumreißen können. Den haben wir nicht gehabt. Der Lexi ist nicht der Typ dazu, der hat seine Qualitäten, also eindrucksvoll auf dem Platz unter Beweis gestellt und ist mit seiner Leistung vorangegangen als Führungsspieler. Aber dieser Lautsprecher, dieses Alpha-Tier war er nicht oder ist er nicht. Und ich bin es nicht, keiner war es in der Mannschaft. Es hat meiner Meinung nach in dieser Phase so ein Spielertyp gefehlt.
Mhm. Aber ja. Ein Thema, das tatsächlich über die letzten Monate und auch während der vergangenen Saison mal aufgekommen ist, dass Kritik von außen kam, von wegen, ja, die Mannschaft, das, was du gerade gesagt hast, Spielertyp, aber auch, dass es so klare Vorgaben von Michael Köllner gegeben hätte, die diesen Typ Spieler theoretisch ja sogar mundtot gemacht hätte oder machen hätte können. Das heißt, es gab viel zu klare Aufgaben, zu wenig Freigeist. Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen?
Ja, kann ich schon bestätigen. Also die flache Hierarchie war eigentlich schon durchgängig dann bei dem Trainer Köllner. Hat man ja gemerkt, mit Sascha, das ging ja komplett. Ja, meiner Meinung nach gab es die Auseinandersetzungen halt, dass sich die zwei, also er hat ein Problem quasi gehabt mit Alpha-Tieren. Es war schon deutlich eigentlich zu merken innerhalb der Mannschaft. Das war schwierig, ja. Sag ich jetzt einmal so, weil Sascha hat halt dann dagegen geredet und es hat halt den Kölner missfallen und ja, dass er dann auch Lexi öffentlich anzählt hat oder dass er ihn verantwortlich gemacht hat für den Nichtaufstieg 2021 mit seinen vergebenen Chancen, öffentlichen Kritik an Verlat, kein Zweitligaspieler. Schwierig. Also, ja.
Ja, wenn wir mal so gucken, ja, wir haben das Ausscheiden gegen Illertissen angesprochen. Danach hat man aber doch noch gepunktet. Ich meine, die 2-1-Heimniederlage gegen Ingolstadt, das hätte theoretisch auch so ein bisschen anders ausgehen können. Ein 1-1 bei Dortmund 2 sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Das kann mal passieren. Dass du ein wirklich kein gutes Spiel in Osnabrück machst und trotzdem 2-0 gewinnst. Dass du gegen Wiesbaden noch 3-1 schlägst. Und ja, das war ein grandioses Spiel. An das denke ich noch heute. Ich hatte einen wunderschönen Nachmittag im Grünwalder Stadion. Und dann hattest du halt bei Reutzerbrücken, Freiburg, diese drei blöden Niederlagen hintereinander. Und dann noch dieses Last-Minute-1-1 kurz vor dieser unsinnigen WM in Katar. Und da war der Schlendi dann eigentlich schon drin. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr aus so einem rauszukommen, ist extrem schwer. Und ja, wir haben dann über den Trainerwechsel zu Maurizio Iacobacci ja schon gesprochen. Also komplett ein 100% anderer Typ Trainer, als es Michael Köllner gewesen ist. Ob besser oder schlechter, das letztendlich wird es auf dem Platz zeigen. Es war eine gewisse Stabilität zumindest in der zum Ende der Saison auch da. Also man ist zumindest nicht mehr weiter abgerutscht, sondern man hat sich zumindest ein bisschen eingependelt. Also wir haben vor einer Woche oder schon öfter mal gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, hat man es noch den Super-GAU vermieden. Und das ist erstmal die gute Nachricht gewesen. Weil es sah mal zwischenzeitlich ein bisschen schlimmer aus. Die neue Saison, die wird einfach jetzt zur Wundertüte werden. Einen Fehler, den man definitiv versucht zu vermeiden, ist, dass der Vertrag von talentierten Spielern ausläuft, wie es bei Marius Wölder der Fall war. Die Verträge von Niki Lang sind verlängert worden, also der bis 2026. Tim Kloss hat seinen ersten Profivertrag erhalten und auch Daniel Winkler ist auch relativ frisch dabei. Da hat man zumindest mal so ein bisschen vorgearbeitet. Ich denke mal, das ist ein gutes Signal. Dass du davon profitieren kannst, wenn vertragsmäßig alles läuft, sehen wir bei Leo Mogalla. Das ist das beste Beispiel. Also ich glaube, wir haben letzte Woche von einem Top-Deal für 60 gesprochen. Ich glaube, Marius, du hast es ja auch ein bisschen verfolgt. Ich glaube, da kann man keine zwei Meinungen haben.
Also aus Vereinsseite top und aus Spielerseite top. Also Win-Win-Situation.
Ja.
Also auch wenn es bestimmte Medienvertreter oder kann man Blogger zu Medienvertreter zählen, ja, oder nicht gern hören, aber das war ja, das können lassen wir mal offen. Aber das glaube ich, das liest man dann nicht, dass das vom Gorenzel damals in die Wege geleitet worden ist und den Vertrag verlängern hat damals und jetzt der Verein dadurch profitiert.
Gut, kleiner Einwurf noch, Info, Philipp Steinhardt wird den Saisonstart wegen einer Sprunggelenksverletzung verpassen, also möglicherweise Einsatz am zweiten Spieltag, das nur als Info am Rande. Und Stichwort die schlechte oder die schwierige Einordnung für die neue Saison. Es gibt ja immer diese wunderbare Trainerumfrage. Wer sieht denn wen vorne? Vollkommen überraschend sagen 15 von 20 Trainer der dritten Liga, dass Sandhausen Topfavorit ist. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Nur weil sie unter anderem Ruben Hennings holen. Also das ist jetzt nicht die große Überraschung. 14-mal genannt Dresden, 8-mal Saarbrücken, 7-mal Bielefeld, 4-mal Ingolstadt, 2-mal Regensburg und je einmal 60 Viktoria Köln und Waldhof Mannheim.
Was, Ingolstadt nur 4-mal?
Ja.
Ehrlich?
Nur 4 Trainer haben Ingolstadt genannt. Und der einzige Trainer, der 60 genannt hat, ist Halle-Trainer Sreto Rüstić.
Ich habe gedacht, das wäre Michi Kölner.
Das glaube ich nicht.
Ja, aber ich sage mal so.
Ich hätte ehrlich gesagt...
Jetzt ist die Frage, wer hatte letzte Saison Elversberg auf dem Zettel? Da müssen wir mal ins Archiv steigen. Also ich glaube, da war ein Trainer dabei, der Elversberg als Aufstiegskandidaten genannt hat. Ich glaube es eher nicht.
Boah, sau, aber dafür glaube ich 20 von 20, 60.
Ja, genau. Das war Teil des Problems wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Teil der Erwartungshaltung.
Also ich möchte jetzt niemandem was Schlechtes wünschen, aber Vorsicht Sandhausen und Dresden, diese Prognosen können nach hinten losgehen.
Ja, absolut.
Etwas, was auch neu raus ist, wir sind noch gefragt worden, deine Meinung zum neuen Trikotsatz von 60 München. Vielleicht können wir ganz kurz eine Meinung abgeben.
Also mir gefällt das Auswärtstrikot brutal gut. Im Gegensatz zum letzten Jahr hat es mir jetzt nicht so optisch gefallen. Das schwarz-gelb war das letzte Jahr, dieses Jahr optisch sehr ansprechend und Heimtrikot finde ich auch gelungen. Also
es erinnert ja stark an 15-16. Das ist also auch der komplette Satz erinnert so ein bisschen an die damaligen damalige Spielzeit. Damals Macron, heute Nike. Dass wir auch beide Marken nennen. Ne?
Ja. Nike, sagst du echt noch Nike?
Nike. Ich muss sagen, totales Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. In jeglicher Form.
Ja, der letzte ist ja gesoffen gehabt davor.
Sorry. Ja, das dritte Trikot war auch irgendwie, weiß ich auch nicht, dieses Gelb, Neongelb.
Das war schön.
Ja, lila war auch noch, der war auch noch dabei. Ja, der Zeugwart, der Stegis, der hat sich schon echauffiert letztes Jahr über die Trikotfarbe. Aber ich glaube,
das war recht. Ohne Witz, der muss doch letztes Jahr bei der Farbpalette die Augen zugemacht haben und einfach mit dem Finger drauf gezeigt haben auf irgendwas.
Ja, das ist nicht seine Aufgabe gewesen. Deswegen wird es von anderen, ich glaube, 11 Team Sports ist ja der Ausrüster, die bestimmen das dann im Endeffekt. Und der Verein muss nehmen, was die uns dann vorschlagen, sozusagen.
Wer kommt denn auf solche Ideen?
Aber das Jahr finde ich schon besser.
Ja, also, das ist sehr schön. Aus weiblicher Sicht, das kann man gut tragen.
Ist schon okay.
Ja, schauen Männer drin gut aus.
Auch Frauen. Sehr gut. Liebe Grüße an die Frauenmannschaft.
Stimmt, stimmt.
Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich würde mal sagen, wir biegen mal so ein bisschen auf.
Wir machen einen harten Cut, oder? Wir gehen jetzt ein bisschen in die Historie von Marius Wilsch. Und historisch ist auch der Alex Allstar, den wir immer wieder einbauen im Giesinger Bergfest. Wir haben ja letzte Woche schon wieder aufgerufen, einen ehemaligen Ex-Löwen,
dann müsste er ja schon wieder da sein.
einen Ex-Löwen zu erraten anhand von drei Hinweisen, die ich gegeben habe. Es kamen viele Antworten, es kamen viele richtige Antworten. Es war auch nicht so schwer. Also da war gerade, glaube ich, der zweite Hinweis war schon entscheidend. Denn so viele Spieler, die größer sind als Peter Crouch, 2 Zentimeter, die gab es bei 60 nicht. Die beiden weiteren Hinweise waren, er spielt inzwischen in der südkoreanischen ersten Liga und er hat sein erstes und einziges Profitor für 60 im DFB-Pokal.
Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich Was? Weiß es. Aber wir hatten die Latten kosten, hey. Aus unten vom Balkan, oder?
Ja. Du bist ganz nah dran.
Aber ist es jedes Mal die gleiche Frage? Stellst du das jeden?
Jetzt kommen dann drei neue Hinweise auf einen anderen Spieler. Also wir lösen jetzt den Spieler auf, den aus Mulic. Dem Balkan. Ja,
Faisal Mulic.
Ja, ey, schau doch mal hier. Zweite Liga damals, gell?
Ja, und zur Vollständigkeit, also er ist 2,03 Meter groß, also ein Schrank, wie es immer so schön heißt. Er spielt in der südkoreanischen ersten Liga bei den Suwon Blue Wings, da gar nicht mal so unerfolgreich. Der hat sogar seinen Marktwert ziemlich in die Höhe getrieben. Und sein einziges Profitor für 60 im DFB-Pokal 2015 in der ersten Runde beim 2:0 gegen Hoffenheim. Da hat 60 zwei Erstligisten ausgeschaltet, ich glaube Mainz in der zweiten Runde und dann sang- und klanglos an einem ungemütlichen Dienstagabend gegen Bochum ausgeschieden im Achtelfinale. Das war sehr deprimierend vor 18.000 Zuschauern in der Allianz Arena.
Oh, das war ein bitterer Abend. Oh, ja. An den erinnere ich mich.
Nicht schön. Da war ich im Stadion, das war wirklich...
Ach, du auch?
Ja.
Damals kannten wir uns noch nicht.
Nee. War an dem Tag vielleicht auch besser so.
Ja. Schmeißt du gleich den neuen Alex Allstar rein? Also man muss sagen, die Gewinner werden noch benachrichtigt. Sehe ich das richtig?
Die werden jetzt benachrichtigt.
Jetzt.
Es gab nämlich was zu gewinnen. Wir haben ja Bergfest-Krüge und Bergfest-Hoodies und es gibt entweder zwei Krüge oder einen Hoodie zu gewinnen. Das darf sich der Gewinner dann aussuchen. Der Gewinner ist Kevin Reichelt. Er hat bei Instagram gelöst. Er wird diese Folge hoffentlich hören, sonst bekommt er es nicht mit, dass er gewonnen hat. Dann gibt es einfach nächste Woche 4 Krüge zu gewinnen. Also Kevin, melde dich bitte bei uns auf allen bekannten Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, per Mail giesinger-bergfest@gmx.de. Da erreichst du uns und dann teilst uns einfach deine Adresse mit und natürlich den Wunsch, ob du lieber einen Hoodie oder lieber einen Krug haben willst. Der nächste Alex Allstar. Es geht nahtlos weiter. Ich habe wieder 3 Hinweise rausgesucht. Ich habe sie vorher Flo schon präsentiert. Der hat ein bisschen grübeln müssen. Mit einem kleinen Zusatzhinweis hat er dann lösen können. Also es ist nicht ganz so leicht wie Faisal Mulic, glaube ich.
Aber ich darf jetzt natürlich nicht antworten.
Du darfst nicht antworten, zumindest nicht
laut. Okay, gut, dass du das sagst. Ja. Okay.
Übrigens gab es mal, Markus Schwabel war mal bei uns zu Gast und der hat, wie war das? Er hat live im Podcast ein Löwentrikot ausgelobt für die Wie war das? Er hat gewettet, er weiß die Lösung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall im Zusammenhang.
Gar nicht.
Also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Marius, sonst wird es teuer.
Okay.
Erster Hinweis. 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinents. Zwei seiner Söhne spielen in der Profiliga seines Heimatlandes. Einen davon trainiert er sogar. Und der dritte Hinweis, er und ein anderer Ex-Löwe trainierten zusammen die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Das ist noch gar nicht so lange her.
Nochmal langsam, ich glaube, ich weiß, wer es ist.
Was war der erste Hinweis nochmal?
Also nochmal für alle zum Mitschreiben.
Dass er aber nicht über 2 Kinder hat.
Es kann sogar sein, dass er mehr hat. Ich glaube eher, dass er mehr hat. Also, erster Hinweis nochmal zum Mitschreiben. 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinentes. Zweiter Hinweis, 2 seiner Söhne spielen in der Profiliga seines Heimatlandes. Einen davon trainiert er sogar, also einen Sohn. Und der dritte Hinweis, er und ein anderer Ex-Löwe trainierten zusammen die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes.
Ich weiß es nicht.
Oh, ganz schön schwer.
Der kickt sich mit der ersten Frage, mit dem ersten Tipp wieder raus, meiner.
Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viele den lösen können. Ich glaube, dass nicht so viele Antworten kommen wie bei Faisal Mulic. Aber am Gewinn ändert sich nichts. Es gibt wieder zwei Krüge oder einen Hoodie zu gewinnen. Hoodies haben wir nur noch in Restgrößen, das der Vollständigkeit halber, deswegen die Wahlmöglichkeit. Also da könnt ihr dann im Falle eines Gewinns einfach spontan entscheiden, was ihr wollt. Auflösung, wie immer, in der nächsten Folge. Ich bin sehr Kontakt natürlich über die bekannten Wege, Twitter, Facebook, Instagram. Wie gesagt, giesinger-bergfest@gmx.de, einfach schreiben. Genau, dann schauen wir, wer ihn löst. Ich bin echt gespannt.
Ich auch. Wollen wir mal ganz kurz nochmal einen kleinen Recap machen von deiner Karriere. Du hast angefangen beim SV Neukirchen am Inn, dann beim SV Pocking, dann Wackerburghausen, und von Wackerburghausen im Alter von 16 Jahren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ging es an die Grünwalder Straße. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung.
Die erste von
jetzt mehreren.
Wir spielen dir jetzt eine Sprachnachricht vor und du wirst wahrscheinlich schon alleine wegen des Dialekts erkennen, wer es ist. Sehr markant. Mal schauen, was er zu sagen hat.
Und Marius Wisch habe ich im Winter von Wackerburghausen zu 1860 geholt. Ja, der war Kapitän und dann konnte ich mich natürlich in Burghausen immer blicken lassen, ja, weil ich damals einen Wisch und einen Hofstetter, das waren die zwei Topspieler in Burghausen, die haben wir im Winter verpflichtet. Und Marius, ja, war dann gleich super und hat gut eingeschlagen. Aber um Burghausen musste ich natürlich dann wochenlang oder monatelang einen riesen Bogen machen. Ja. Die waren stocksauer. Aber ja, was macht man nicht alles für einen guten Spieler, gell? Grüße an Marius natürlich.
Wow. Alexander Schmidt.
Ja.
Damaliger Trainer U17. Wahnsinn. Das freut mich. Grüße zurück natürlich an Alex, falls er die Serie, die Podcast-Folge anschaut. Und war natürlich für mich keine einfache Zeit. Ich bin damals, keine Ahnung, aus dem Christenkurdorf nach München gekommen ins Internat. Und Alex war ein Trainer, der schon damals viel verlangt hat. Und ja, ich muss sagen, ich war am Anfang schon schwer da. Also, aber trotzdem super Trainer und war eine coole Zeit.
Alex Schmidt saß ja auch schon zweimal bei uns hier am Stammtisch. Aha. Und da wissen wir, kennen wir die eine oder andere Anekdote, aber dachten wir, hey, da gab es doch mal eine Übersteigung.
Ja, absolut. Ja.
Du warst 5 Jahre dann bei 60, also Jugend, und dann auch in die zweite Mannschaft von 60 bist du gesprungen. Du hast ja da auch mit ein paar Löwen zusammengespielt, die wir ja heute noch kennen. Also Penel Mlapper, glaube ich, sagt jedem noch was. Dem einen oder anderen auch Tarek Kamdal. Der ist türkischer Meister geworden. Das machst du auch nicht mal so nebenbei. Ja. Ein gewisser Kevin Volland, aber ich weiß nicht, ob man den kennt.
Ja, kann man vernachlässigen. Also seitdem ich den letzten Mal in der Bildzeitung gelesen habe mit Stammtisch in Monaco, also ist er eh durch bei mir. Also der legt jetzt seine Prioritäten anders.
Stammtisch in Monaco, das ist
mit dem Geist, mit dem Robert Geist.
Ja. Ja,
Wahnsinn.
Da wird er nicht scharfkopf.
Der kann es mittlerweile.
Ja, Scharfkopfen werden wir auch gleich nochmal, glaube ich, ein, zwei Worte dazu verlieren. Aber wir haben noch eine zweite Grußbotschaft, Alex, und die wurde für uns mitten im Vorgespräch mit Marius noch zugespielt, oder?
Das ist jetzt ein sehr schöner Bogen von Kevin Volland zu dieser Person. Die stehen sich sehr nahe.
Sehr nahe.
Servus, Marius. Ich würde gerne wissen, was dein schönstes Silvester war. Mich würde das interessieren. Wir haben schon ein wenig was erlebt. Und deswegen wollte ich einfach mal wissen, was du dazu sagen darfst. Eventuell Stichwort Machetentrip.
Ach, du Scheiße, der originale Markus Thierer ist aus der Oberpfalz. War jetzt kurz vor der Folge, oder was? Ist das?
Wir haben gerade schon ein Vorgespräch geführt, oder ihr zwei habt euch über euren Nachwuchs unterhalten, und ich habe parallel noch mit Markus korrespondiert. Ja, so läuft es bei uns.
Okay.
Was war das? Machetenfeier?
Machetensilvester.
Der Machetensilvester, ja, das war, wir sind der Vierer-Bautrupp immer, Zierer ist ich, der Hofstetter Daniel, den ich damals bei Burghausen und bei 60 und Haching zusammengespielt habe, und mein bester Spätzle aus Passau, Patrick Weber, jetziger Sportvorstand FC Passau, Und da haben wir immer einige Ausflüge unternommen. Jetzt schon länger nicht mehr. Jetzt mit Kindern ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Und der Machetentrip, auf den er anspielt, glaube ich, war damals Silvester in München sogar. Da hat nämlich der Dritte im Bund, also der Hofstädter Daniel, ja, hat er da ein Silvestermenü quasi organisiert für seine damalige oder jetzige Frau, Freundin, mit der er jetzt zusammen ist. Und die sind damals, das war vor 10 Jahren, glaube ich, war das in der Stiegleria am Stiegelmeier Platz. Und der hat quasi zu jedem Menü, zu jedem Gang im Menü hat er quasi eine Überraschung seiner damaligen seiner Frau, Freundin überlegt. Und die Freundin saß oben damals und wir saßen unten. Und das war halt so witzig, weil zu jedem Gang hat er sich irgendwas anderes einfallen lassen. Und beim 8. Gang ist er dann aufgegangen, eher quasi als Überraschung, und wollte halt dann einen Kuss. Und die hatten halt dann abserviert und hat natürlich dann, war so eine scheiß Situation für ihn. Er hat sich wochenlang, monatelang wahrscheinlich Gedanken gemacht und am Schluss wieder abserviert. Und jetzt sind sie aber tatsächlich zusammen und ja, war eine lustige Geschichte damals.
Happy End. Sehr
Ja,
schön.
genau, mit Happy End, ja.
Das ist doch die Hauptsache.
Zumindest, ja.
Markus, sind übrigens noch zwei weitere Fragen eingefallen. Die hat er auch noch nachgeschossen in aller Kürze. Die spiele ich jetzt mal gesammelt ab.
Okay.
Wenn du dir nicht beide merken kannst, dann spielen wir es einfach nochmal ein.
Oder in der Internatszeit, wie waren die Kissenschlachten mit dem Daniel Pirker? Oder wie hat der Brottrunk von Ben Penzkofer geschmeckt?
Ich war früher in der Nachtzeiten, ging es natürlich hoch her. Immer am Abend, nach dem Abendessen war immer Primetime. Dann haben sie alle versammelt im Wohnzimmer oben im Internat. Und da ging es echt manchmal körperlich sehr hart zur Sache. Da waren Kissenschlachten dabei, wo jetzt in dem Fall der Daniel Pirker einen Mitspieler oder einen Mitbewohner so dermaßen mit dem Kissen getroffen hat, dass der quasi rückwärts umgefallen ist und mit der Schläfe dann gegen einen Heizkörper angedonnert ist. Der hat dann einen riesen Platzwunden gehabt und ja, das war im ersten Moment eher nicht so geil, aber der war dann natürlich nichts Schlimmes, bei rauskam nur Platzwunden. Und ja, das war natürlich schon heftig damals. Ich neig Hammer und dann fliegt er gegen den Heizkörper an, nach einem Monat. Ich bin in Dogland. Aber das hat sich dann alles relativiert. War nicht lang dabei, der Pirker. Und der Brottrunk damals, das gibt's ja immer noch zum Kaufen. Das ist eine Flasche gewesen. Das hat unser damaliger Fitnesstrainer bei der U19, eh beim Alexander Schmidt, der hat da so einen Fitnessguru dabei gehabt, aus dem Chiemsee, vom Chiemsee ist der. Alexander Weiß hat der Kurs, glaube ich. Und der hat da halt alles umgestellt. Der hat da quasi die Ernährung für uns Jugendlichen umgestellt und da hat er das eingeführt, diesen Brottrunk. Der hat so widerlich geschmeckt, denn wenn du da aufgemacht hast und Cora hast, da haben wir fast kotzen müssen. Aber wir mussten ihn einfach trinken. Wir wurden gezwungen, dass wir diesen scheiß Brottrunk trinken. Und ja, der hat da so Maßnahmen ergriffen, wie jetzt dieser Brottrunk, der war ja noch human, aber dann hat er Zelter hoch, also so Sauerstoffzelter bestellt, wo wir drin schlafen mussten. Also im Internat, wo eh fast kein Platz war, hat er das über unser Bett gespannt quasi. Und bei denjenigen, wo der Laktatwert schlecht war und wo sie nicht so laufen konnten, unter anderem der Zier, musste dann in so einem Zelt schlafen halt, obwohl natürlich brutal laut war. Und ja, das waren halt so Anekdoten von damals, die jetzt dadurch wieder aufkommen. War Bobby Wood hat auch in so einem Zelt schlafen müssen, das war ja noch Bobby und
Oh.
der Zier. Dem hat's aber nicht geschaut, dem Bobby. Da
Ja,
hat er eine
offenbar.
gute Karriere danach hingelegt.
Stimmt. Übrigens,
Ja.
der angesprochene Ben Penzkofer, mittlerweile A-Jugendtrainer bei der Spielvereinigung Grün-Weiß Deckendorf,
Ja,
oder?
genau, der wohnt ja eh da im Gai jetzt. Der ist ja aus
Ja.
Rattenberg. Der wohnt in
Ah, das
Rattenberg
ist
in
ja
der Nähe
quasi
von St. Engelmar. Ja.
nebenan quasi fast, ja.
Ja, genau. Ja, ein guter Fußballer, aber Kreuzbandriss damals mit Anfang 20, dann war die Karriere schnell vorbei. Aber jetzt als Trainer macht es gut.
Ungutes Hobby ist Schafkopfen. Im letzten Jahr ist die Löwen-Schafkopf-Runde ja so ein bisschen zusammengebrochen. Da haben wir ein paar Fragen auch bekommen. Du hast mal gesagt, du spielst immer die kurze Karte, weil Niederbayern, also einer unserer Hörer, der Bene 68, meint, du sollst mal die lange Karte spielen. Kleiner Rat aus der Löwen-Community. DMH18 fragt, was spielst du, wenn du nicht auf die blaue spielen kannst?
Ja, dann spiele ich wahrscheinlich auf die anderen drei, auf die anderen zwei, weil auf die, Jetzt kann ich nicht spielen, aber sehr gerne spielen immer auf die Blaue natürlich. Ja. Und, mittlerweile zum ersten Einwand kann ich sagen, ich beherrsche mittlerweile die lange Karte auch sehr gut, was auch meine Platzierung bei dem letzten Charity-Schafkopfturnier bestätigt. Damals am Palaner Nockerberg, Anfang Januar, ist immer so ein Charity-Event für die Nikolaides Jan Wing Stiftung für trauernde Menschen, von Leopold Michi. Und da bin ich Siebter geworden, Siebter von 150. Habe sogar einen Wiesentisch gewonnen. Einen Wiesentisch habe ich gewonnen, ja. Den habe ich gewonnen, weil ich den ersten Farbwens ohne 3 gewonnen habe. Und das war der Einwand. Wer den ersten Farbwens ohne 3 gewinnt, der kriegt einen Wiesentisch. Und
Wo
mir ist
steht der jetzt in der Wohnung, der Wiesentisch?
der Wiesentisch.
Oh.
Der steht
Den
hoffentlich
fand
im
ich sau
Hacker.
witzig.
Der steht hoffentlich im Hacker.
Ja. Wir haben noch eine Frage von Dennis Hartmann, Ex-Pressesprecher der Spielvereinigung Unterhaching, tatsächlich bekommen.
Stimmt.
Hast du dir den Zehner vom Schafkopf mit Manni Schwabel mittlerweile abgeholt?
Den hat er mal überreicht vor 2 Jahren, ja. Im Löwenstüberl hat er mal den überreicht. Er war witzig. Den hat er bis vor 2 Jahren lag der einfach auf seinem Schreibtisch immer. Oh, ja,
Also, muss
Manni.
man sagen, Haching war 2012 bis 2014. Hat sich der Mann aber Zeit gelassen.
Ja,
Du musst Zinsen verlangen.
der lag 7 Jahre da drinnen in seinem Kapuff jetzt, ja. Aber das ist doch eine schöne Erinnerung an mich
Aber
immer
die
gewesen. Hat mir
Zinsen
immer
hat
gezeigt.
sicherlich der Manni eingesteckt.
100 Pro, 100 Pro. Die hat er
Ich
jetzt
würde
wieder
den.
reinvestiert.
Ja, absolut. Ich würde den Zehner, Marius, den würde ich irgendwie einrahmen, so an die
Ja,
Wand
schon,
hängen.
gell?
Und dann
Ja,
unterschreiben lassen
den.
an der Seite so von Manni Schwabel, einfach so, den habe
Aber
ich dir
das,
abgeknöpft.
das Problem war, den hat er mir irgendwann einmal gegeben, wo wir beide schon ordentlich getankt haben und wahrscheinlich habe ich dann die nächste Weißbierrunde dann damit bezahlt. Ich glaube, so war es nämlich. Den war auch gut investiert.
Einer, mit dem du zumindest mal ein halbes Jahr noch zusammengespielt hast in Haching, ist ja Florian Niederlechner, seines Zeichens Löwenfan. Hast du mit ihm noch Kontakt?
Ja, wir sind sehr gut befreundet, ja. Wir haben regelmäßig Kontakt.
Wie schaut's aus? Wann kommt er zu 60?
Ja, spätestens 2025, wenn sein Vertrag ausläuft. Aber er checkt immer noch nicht, dass er da schon, glaube ich, ist er dann 36 oder
Doch.
35. Keine Ahnung, was er
Es gab
dann
in der
noch für einen
jüngeren Ver
Auftrag hat.
es gab in der jüngeren Vergangenheit Stürmer bei 60, die auch jenseits der 35 waren und gar nicht so schlecht performt haben. Also,
Tatsächlich, ja, das stimmt. Und einen
wieso
ähnlichen
nicht?
Körperbau, weil er neigt auch zu
Also?
solchen, ja.
Okay.
Aber soll ja jetzt nichts Schlechtes heißen,
Na.
weil er ist
Du,
Löwe durch
Stellungsspiel
und
ist
durch.
alles. Stellungsspiel ist
Ja,
alles. Also, und die Erfahrung ist unbezahlbar. Von dem her. Mit Blick auf die neue Saison haben wir die Fragen bekommen: Gehst du in dieser Saison mal zu einem Löwenheimspiel oder hast du vielleicht eine Dauerkarte?
ich habe keine Dauerkarte, aber ich habe es mir vorgenommen, also ich werde beim Heimspiel werde ich da sein. Ich werde nicht jedes Heimspiel da sein, aber ich werde zu bestimmten Heimspielen auf alle Fälle ins Stadion gehen und freue mich dann auf ein kühles Blondes aus Fansicht und nicht aus Spielersicht.
Sitzplatz oder Kurve?
Sitzplatz.
Sitzplatz.
Wobei ich schon einige Anfragen hätte auf die Westkurve und eigentlich müsste das jetzt schon mal, eigentlich müsste das machen, aber ich bin dann doch eher der Typ, der sich das dann nochmal aus Spielersicht nochmal ein bisschen mehr verfolgt. Also, und auch,
Analytisch,
ja,
ja.
genau, weil in der Westkurve kriegst du natürlich dann nicht alles so haargenau mit. Und für den Anfang, glaube ich, brauche ich erstmal noch die Spielersicht.
Absolut nachvollziehbar. Steht auch die Frage, Freizeitkicker, Kreisliga-Kicker, dritte Mannschaft Löwen, irgendwas vorstellbar in der Richtung?
Aktuell nicht, weil ich vom Körper die Probleme habe, aber das hoffe ich, dass das vielleicht nach der Winterpause geplant ist. Aktuell ist nur so Charity-Benefizspiele wie sowas wie Sternstunden oder hoffentlich Löwenlegenden. Das ist der Plan bis Winter und dann schauen wir mal,
Das heißt, du
wie es
hast zwar
weitergeht.
deine Profikarriere beendet, aber die Fußballkarriere an sich ist noch nicht beendet oder soll noch nicht
Ich
beendet sein,
hoffe,
im besten Fall.
genau. Also ich hoffe es, dass sie noch nicht beendet ist. Ja, das ist der Plan.
Eine Sache, dein Vorbild, da hast du mal Jefferson Farfán genannt, und dein erstes Trikot war Ebbe Sand.
Oh ja.
Wie
Ja,
kann man ein Löwen- und ein Schalke-Herz haben?
weil durch die Familie Wiltsch blaues Blut fließt. Mein Vater ist Königsblauer durch und durch. Damals mit dem Klaus Fischer, der da aus Wiesel kommt, aus der Nähe, sage ich mal, aus Passau. Mein Papa hat mich da infiziert am Anfang als Kind mit dem königsblauen Gen und der Ebbesand zu der Hochzeit, wo ich absoluter Fan war von Schalke, war das mein Lieblingsspieler. Und war schon mit die schlimmste Erinnerung damals an meine Kindheit 2001, dieses 4-Minuten-Finale, wo sie 4 Minuten deutscher Meister waren, war mit eine sehr prägende Erinnerung damals, wo ich glaube, ja, weiß ich nicht, wie viele Stunden brennst habe.
Apropos
Immer wieder.
Ebbe Sand, ich muss jetzt gerade einen blöden Gedanken einwerfen, aber ich habe vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen mal über Ebbe Sand philosophiert. Kommt jetzt völlig aus dem
Aha.
Nichts. Aber das ist einer der wenigen Menschen, wo im Namen Ursache und Wirkung stecken.
Ja, Ebbe,
Flutwasser,
ja,
Flutwasser, Ebbe Sand.
klar.
Bin ich so drauf
Ja,
gekommen. Das ist bestimmt unter der Dusche oder so der Gedanke, aber
ich finde interessant, wann du dir solche Gedanken machst.
Ich habe zu
Ich
viel
mache mir
Zeit.
Sorgen. Ich mache mir echt Sorgen. Also
Zu
ich
viel
merke,
Zeit
dass
beim
wir in der
neuen Job.
Überlänge sind heute, aber wenn der Stammtisch gemütlich ist, dann ist er das. Der ist so gemütlich, dass die Anja, glaube ich, wir sind jetzt eh schon auf der Zielgerade, aber Anja, bei dir wird's eng, glaube
Anja
ich.
macht nur so Sneak Peek. Ich muss ins Training.
Dann wollen wir dich vorab, auch wenn wir vielleicht noch 5 Minuten aufzeichnen, aber wir wollen nicht, dass die
Ach so, fünf
Kapitänin deiner
Minuten
Mannschaft.
kann ich, bis 30 kann ich.
Na
Okay,
dann.
dann
Schauen wir
ich
mal,
parke
weil.
eh mein Parkverbot. Ich hoffe, das hört heute keine
Ja.
Politesse.
Ja, kriegen wir, glaube ich, hin. Ich habe tatsächlich nämlich noch einen Aspekt habe ich hier noch auf meinem Zettel. Und das ist, glaube ich, eine Szene, die wahrscheinlich bei mir mitunter am meisten Impact hinterlässt, wenn ich an dich denke, Marius. Du hattest tolle Spiele für 60 München. Da waren riesige Highlights dabei. Über den Einsatz auf dem Platz und dein Standing in der Löwenkosmos, glaube ich. Wir haben jetzt so viel geredet, das glaube ich, das haben wir herausgearbeitet, dass das eine besondere Beziehung war, die glaube ich auf Gegenseitigkeit beruht hat. Aber ich habe damals schon gesagt, ich habe nicht gedacht, dass eine Szene mich so emotional machen kann. Vielleicht, weil ich
Oh ja.
frisch gebackener Papa ja auch bin, dann nicht mehr ganz frisch gebacken, aber jetzt seit 15 Monaten. Und das war einfach dein letzter Einsatz für 60 München. Eine
Aha.
Szene, also hätte man die in irgendein Drehbuch schreiben können, dann hätte man gesagt, ah, das ist aber schon ganz schön romantisch. Also jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Aber wer sich erinnert, letztes Heimspiel auf Giesings Höhen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, es war Flutlicht und du durftest dann nochmal spielen, auch zwar unter Schmerzen, aber die Situation hat sich ergeben. Und dann steht deine Frau Nina da und deine Tochter Mila und präsentieren dir das Trikot nochmal. Und jetzt müssen wir mit einem Gerücht aufräumen. Du wusstest wirklich nicht, dass das so geplant war.
Na, also ich wusste es erst zu dem Zeitpunkt, wo ich sie unten mit dem Trikot gesehen habe. Meine Frau war involviert in der ganzen Geschichte. Die hat dann gleichen Tag Vormittag den Anruf gekriegt vom Pressesprecher, vom Rainer, ob sie sich das vorstellen kann. Und meine Frau hat mir hinterher gesagt, sie war den ganzen Tag so nervös, weil es hängt natürlich bei so einem Kind an verschiedenen Sachen dann. Okay, weil es halt Abendspiel war, normal geht es um 7 ins Bett. Da war sie dann, glaube ich, halt die Zähne. Und dass sie dann nur so mitgemacht hat bei der ganzen Sache, das hat halt dann, ja, doppelt schön war das halt dann natürlich. Und die Erinnerungen, die bleiben für immer. Und das war schön, war emotional. Und ich hoffe, dass sie meine Tochter irgendwann mal das Video mal ausschaut und ja, auch stolz ist dann, dass ich vielleicht doch ein bisschen was in der Hinsicht da erreicht habe. Und ja, war Wahnsinn, war echt Wahnsinn. Und dafür bin ich dem Verein auch dankbar und Hauptinitiator Rainer Kmetz. Und dass der Spielstand dann das hergeben hat und das Ganze drumherum. Und das war natürlich eine Wahnsinnserfahrung,
Und
ja.
für deine Frau war es auch extrem emotional. Die hat nämlich dann
Ja.
noch wirklich auch schöne Worte über Instagram gefunden. Sie hat, also, ich hab das komplette Statement hier zusammengefasst. Fußball ist nicht immer dankbar. Das ist ein Tagesgeschäft. Da wird die Gesundheit geopfert. Letztendlich hat ja dein Einsatz für 60 München auch so ein bisschen dir die Karriere hinten raus so ein bisschen gekostet. So ehrlich muss man sein. Da vielleicht, wir haben extrem viele Nachrichten bekommen, dass wir im Namen der gesamten Löwen Familie, Löwen, Fangemeinde, die ein Danke aussprechen sollen für deinen Einsatz. Also das waren unzählige Nachrichten und ich übertreibe jetzt nicht. Deswegen auf diesem Wege sollen wir vom gesamten Löwenkosmos nochmal sagen, danke für den Einsatz an der Grünwalder Straße. Deine Frau hat geschrieben, man ruiniert teilweise seinen Körper dafür. Wertschätzung und Dankbarkeit gibt es selten. Ein großes Danke an 60. Das war ein Abend, den sie auch nicht vergessen wird. Viele Emotionen, Erinnerungen können verblassen, aber das bleibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das heute nochmal gelesen. Ja.
Ja. Ja, sie ist komplett das Gegenteil von mir. Ich, emotionaler Kühlschrank, sie ist hochemotional die letzten 2 Jahre, was sie, keine Ahnung, grenzt hat, gewarnt hat und ja, viel mitgemacht hat mit mir. War nicht immer leicht die letzten 2 Jahre und dass es dann so ein versöhnliches Ende nimmt, in der Hinsicht, dass man damit auch abfließen kann, das bedeutet uns, hat das dann, oder für meine Frau war es auch brutal wichtiger, glaube ich, und ich habe das auch gemerkt, dass sie damit auch abschließen konnte, weil es doch eine, ja, keine einfache Zeit war, die letzten 2 Jahre, aber ja, mich hat das halt sehr berührt, ja, die Worte, und ich weiß, wie wichtig ihr das war, dass sie nochmal sowas loslässt oder so ein Statement setzt, und damit ist das dann auch, ja, so schwer wie es ist, aber beendet. Weißt du, wie man, also der Mann ist jetzt eigentlich so in seinem neuen Leben drin und es sind Erinnerungen und es ist eigentlich so kurz erst her, aber man ist schon so mittendrin im neuen Leben und ja, aber das Dach ist auf dem USB-Stick und man kann es immer wieder anschauen und lustigerweise ab und zu sagt die Mila, wenn sie mal Fernsehen schaut, am Abend darfst du immer eine Stunde Fernsehen schauen. Wenn ich mal frage, was möchtest du jetzt anschauen? Weil sie schaut immer YouTube und Netflix und so einen Scheiß und was schon. Und dann sagt sie immer, Papa, ich will jetzt den Papa wieder anschauen. Und dann lege ich den USB-Stick wieder ein und dann mag sie wieder kurz die Szene anschauen und dann, ja, aber jetzt mag sie wieder was anderes anschauen. Weil dann kommt immer das Spiel nochmal, weißt du. Und, ja, und dann schreibt man wieder Bobo oder irgend sowas her.
Genau. Ich glaube, das war wirklich ein perfekter Abschluss deiner Löwenzeit und damit auch der perfekte Abschluss für diesen Stammtisch heute. Und
weil wir gerade so sentimental sind, ein paar würde ich gerne in Auszügen noch vorlesen. Ein paar dieser Nachrichten, die du gerade angesprochen hast, Flo. Ich trage ihn immer in meinem Löwenherzen. Er ist ein wahrer Kämpfer und Löwe, schreibt zum Beispiel jemand bei Instagram. Ich bin einfach nur Marius dankbar. Hoffentlich hat er keine permanenten Schmerzen. Bei Twitter kam auch eine Zuschrift, einfach nur ein mega großes Danke. Der Mann hat seine Knochen für uns geopfert. Also du hast bleibenden Eindruck hinterlassen bei 60 im positiven ja, Sinne.
Die Nachricht habe ich auch durchgelesen und es war natürlich balsam für meine Seele dann, aber wie man in den Wald hineinruft, so kommt es ja zurück, ist mein Motto, weil wenn du so auf dem Platz oder egal außerhalb oder auf dem Platz vorangehst, dann glaube ich, ist es dann auch die Wertschätzung, die dir entgegengebracht wird. So ist es dann meistens im Leben und so ist ein schöner Abschluss entstanden.
Und so ist hier auch ein schöner Abschluss dieses Stammtisches entstanden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Marius, dass du dir für eine verlängerte Giesinger Bergfest Folge 106 Zeit genommen hast. Wir sind weit in die Nachspielzeit gegangen. Wir haben jetzt dann fast schon ein ganzes Spiel quasi mit dir hier verbracht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke für Einblicke von damals, von noch gar nicht so weit damals. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, im Namen des Löwenkosmos können wir sagen, wir wünschen dir von Herzen nur das Beste und vielleicht sieht man sich mal wieder an diesem Stammtisch oder auch in Giesing.
Vielen Dank, ich muss das zurückgeben, hat Spaß gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne mal wieder im Stadion oder bei der 204. Folge.
Oder auf einen Erdbeerbecher im Puro Gelato.
Oder so, ja, genau.
Das ich wäre eher an dem Hackertisch.
Ja, das haben wir schon da. Ich habe noch kein Datum, sonst hatte ich schon so.
Das wäre nett, wenn du das dem Alex übermittelst. Ich kann da immer kurz vorbeikommen.
Alles klar, so machen wir's. Okay, dann sehen wir uns.
Klingt auf alle Fälle nach dem Plan. Wir haben was vor. Wir haben was vor. Aber was willst du machen? Ne?
So ist es.
So, ein letztes Mal und damit verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns dann und verpasse nicht, was wir hier an diesem Berghöst-Stammtisch noch vorhaben. Das ist nämlich einiges. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen freuen uns. giesinger-bergfest.de/support, wenn ihr uns in irgendeiner Form unterstützenswert findet und das vielleicht auch tun wollt, werden wir sehen. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's mental positiv, bleibt's neugierig auf die neue Saison. Und bleibt vor allem eins: Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.